Liebe Gemeinde, der Theologieprofessor Helmut Thielicke berichtet aus den Anfangsjahren seiner Tätigkeit als Professor in Heidelberg, da war er noch ziemlich jung, wie er sein Herz in Heidelberg verloren hat. Er erzählt davon in dieser Autobiografie, zu Gast auf einem schönen Stern. Und er schrieb, dass man in Heidelberg sein Herz verlieren kann, habe ich auch erfahren. Zunächst geschah das gleich mehrfach hintereinander. Und da hatte er also mehrere Kandidatinnen, zwischen denen er sich entscheiden musste, im Hinblick auf die geplante Heirat. Er sagte, ich hatte die Qual der Wahl, dann begegnete ich Marie-Louise aus Karlsruhe, bei der berühmte Funke sofort in erhöhter Glut übersprang. Damit aber verschärfte sich der ausgebrochene Konflikt. Und ich versuchte nun in systematischer Manier, die Vorzüge der drei Kandidatinnen gegeneinander abzuwägen und so zu einer Entscheidung zu kommen. Obwohl sich auch hier bei dieser Liste Liesel sofort an die Spitze setzte, gab es doch ein unbekanntes X, dem ich als Kriterium besonderes Gewicht beimessen musste. Meine Frau musste auch tapfer sein. Er schreibt also, er wusste, dass er durch seinen Beruf und durch seine unangepasste Überzeugung in viele Konflikte kommen würde. Und da brauchte er eine Frau, die auch besonders tapfer wäre, um ihn dann wirklich zu begleiten. Eine Bangebüchs würde ich auf keinen Fall gebrauchen können. Doch wie konnte ich das feststellen? So kam ich auf die etwas abenteuerliche Idee, eine Art Mutprobe mit den drei Damen anzustellen. Sie wussten glücklicherweise weder voneinander noch von meinem Vorhaben. Ich beschloss, sie auf mein Motorrad zu laden und in hohem Tempo eine scharfe, mir aber sehr vertraute Kurve zu durchfahren. Wer dann bei der äußersten Schräglage quieken würde, der wäre durchs Examen gefallen. Er war ja schon Professor zu dieser Zeit. Nur eine von ihnen, und gerade die, von der ich es gehofft hatte, gab keinen Laut von sich. Obwohl sich das sicherlich als ein fragwürdiges Verfahren bezeichnen lässt, hat der Ertrag dieses Experiments unser ganzes Leben hindurch gehalten. Nun schon bald ein halbes Jahrhundert. Meine Frau hielt in allen Krisen unserer mehr als bewegten Geschichte wacker aus. Das ist eine klassische Entscheidungssituation. Verschiedene Möglichkeiten bestehen und die Frage heißt, was soll ich tun? Bei Christen stellt sich die Frage aber eigentlich noch zugespitzt. Und das kam hier in Thielickes Darstellungen nicht zum Ausdruck. Vielleicht hat er es mitgedacht. Da steht nicht nur die Frage im Raum, was soll ich, was will ich, was bringt mir am meisten, sondern da steht über allem die Frage, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und wenn es diesen Willen Gottes gibt, wie finde ich den heraus? Wie finde ich den heraus? Sogar für Jesus, der doch selbst Gottes Sohn ist, war das auf der Erde die große Leitfrage seines Lebens. Er hat gesagt in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, das heißt, davon lebe ich, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Also das war der Ausdruck seiner Liebe zum Vater, dass er den Willen des Vaters erkennen und tun wollte. Und dann ist ganz folgerichtig, wenn Jesus sagte, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Er hätte auch sagen können, wer mich liebt, wird meinen Willen tun. So wie er aus Liebe zum Vater den Willen des Vaters tat. Und so ist es. Wenn einer zum Glauben kommt, wenn einer in die Nachfolge Jesu eintritt, dann ändert sich vieles. Und ein Punkt, an dem das sehr schnell deutlich wird, ist, dass einer, der in die Nachfolge Jesu tritt, von nun an diese Frage lernt, Herr, was willst du? Deswegen hat ja Jesus davor gewarnt. Ja, das wird er auch noch begreifen, da oben der Kleine. Deswegen hat ja Jesus auch davor gewarnt, als er sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt nicht, der muss eine schwache Persönlichkeit werden, ganz im Gegenteil, sondern der verleugne sich selbst, das heißt, der verleugne seinen Eigenwillen. Je länger einer mit Jesus lebt, umso selbstverständlicher wird ihm diese Frage, Herr, was willst du? Was ist dein Wille für mein Leben? Das wird wie ein Impuls, diese Frage. Frage du nur, was will denn der Herr, wie es die Kinder eben gesungen haben. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dann von irgendjemandem erinnert werden müssen, du im Übrigen solltest du auch nochmal fragen, was Gott von dir will. Sondern wir lernen es, das ist sicher auch wachstümlich, mit dieser Frage ganz selbstverständlich zu leben. Was will der Herr? Und wir haben gute Gründe, so zu fragen. Denn wir wissen, dass unser Leben nur dann gesegnet ist, wenn es im Willen des Herrn aufgehoben ist. Bruder Wienekamp hat uns das ja gerade vorgelesen. Wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen ist der sich um das Wort des Herrn, um den Willen des Herrn müht. Wir tun gut daran, nach dem Willen des Herrn zu fragen, weil wir wissen, wenn unser Leben daneben liegt, neben diesem Willen, dann wird Gott uns auch nicht so segnen, wie er es doch gerne möchte. Und wir fragen auch nach dem Willen des Herrn um seiner Ehre willen. Paulus hat das mal so auf den Punkt gebracht in 2. Korinther 5, Vers 9. Er sagt, darum setzen wir unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Das ist unsere Ehre. Das treibt uns. Und darum ist das ein Herzensanliegen, was wir eben am Schluss in der Lesung gehört haben. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte, dass ich deinen Weg gehe. Das ist unser Wunsch. Aber dann kommt natürlich gleich die Frage auf, die uns auf die Nägeln brennt. Wie kann der Herr uns denn seinen Weg weisen? Wie erkenne ich denn seinen Weg? Wie macht denn der lebendige Gott seinen Kindern deutlich, was er von ihnen will? Wie geht das denn? In unserem Predigttext, in unserer Predigtreihe steuert Paulus jetzt genau auf diese Frage zu. Das ist heute der letzte Abschnitt in dieser Reihe vor meiner Sommerpause. Ich freue mich dann ab Ende August hier wieder predigen zu dürfen. Bin ganz gespannt darauf zu hören, was hier alles geschehen ist. Aber ich denke, es ist sinnvoll, an dieser Stelle kurz innezuhalten mit dem Thema, mit der Predigtreihe. Warum? Weil das eine Frage ist, der wir alle in den nächsten Wochen, auch wenn wir etwas zur Ruhe kommen, immer wieder nachgehen sollten. Herr, was ist dein Wille für meinen Weg? Was ist dein Wille für die verschiedenen Lebensbereiche, in die du mich gestellt hast? Und in der zweiten Jahreshälfte werden wir dann sehen, wie Paulus die ganzen heißen Eisen angreift. Was ist Gottes Wille für die Ehe? Was ist Gottes Wille für die Familie? Was ist Gottes Wille für die Kindererziehung? Was ist Gottes Wille für das Verhalten am Arbeitsplatz? Da werden wir noch drauf kommen. Das geht ab Epheser 5, Vers 18 dann weiter. Und wir werden das dann über www.bibeltage.de auch versuchen weiter zu verbreiten. Aber jetzt kommt heute diese Grundsatzfrage nochmal am Schluss und die lautet, wie erkenne ich den Willen Gottes? Vers 17, da sagt Paulus, darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Epheser 5, Vers 17. Werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Unmittelbar vorher hatte Paulus gesagt, und darüber sprachen wir letzten Sonntag ganz ausführlich, nutze die Zeit, kauf die Zeit aus. Versteht die Zeit als ein Geschenk, das der lebendige Gott euch gegeben hat, um ihm zu dienen, und vertrödelt und verplempert eure Zeit nicht. Ihr könnt sie nicht zurückholen. Und Gott wird euch mal fragen, wie ihr mit eurer Zeit umgegangen seid. Und wenn wir das ernst nehmen, dann fragen wir natürlich, wie soll ich diese Zeit füllen? Gott, was willst du von mir? Und dann treibt uns dieser Aufruf von Vers 16 förmlich zu diesem Vers 17 hin. Zu dieser Frage, Herr, was ist jetzt dein Wille? Weise mir deinen Weg. Werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Bereits einige Verse vorher, und daran sehen Sie, wie wichtig das dem Paulus ist, war diese Frage schon angeklungen. Epheser 5, Vers 10, da sagt Paulus, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und in einer strategischen Stelle des Römerbriefs, Römer 12, Vers 2, steht genau das Gleiche. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, damit ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Und dann wieder hier in Epheser 5, Vers 17, diese fast umständliche Formulierung. Werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und die große Frage lautet jetzt, wie geht das? Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Und ich habe herausgefunden, dass wir drei Regeln an die Hand bekommen, um diese Frage zu beantworten. Die erste Regel lautet, gebrauche dein Denken. Wenn Sie es mitschreiben wollen, erstens, gebrauche dein Denken. Paulus sagt, werdet nicht unverständlich, sondern versteht. Und an allen Stellen, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, kommt das wieder. Wenn ich den Willen Gottes erkennen will, hat das etwas mit meinem Denken zu tun. Epheser 5, Vers 10, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Römer 12, Vers 2 hatten wir gehört, damit ihr prüfen, damit ihr beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Und hier in unserem Vers 17 genauso, damit ihr versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist also die erste Regel, gebrauche dein Denken, wenn du den Willen Gottes erkennen willst. Gott teilt uns seinen Willen nicht durch Visionen mit, nicht durch irgendwelche Träume, dass wir uns hinsetzen und meditieren und dann irgendwo steht das glasklar vor unserem Auge. Oder wir haben einen Traum und da wird uns gezeigt, was wir tun sollen. Die Apostel wurden gelegentlich so geführt, aber sie standen auch in einer ganz besonderen Situation. Und auch für die Apostel war das die Ausnahme. Ich bitte das sehr genau zu bedenken. Auch für die Apostel war das die absolute Ausnahme. Und uns weist Gott einen anderen Weg. Wissen Sie, es gibt auch in christlichen Kreisen so eine mystische Tradition, nach dem Willen Gottes zu fragen und welche inneren Eindrücke bekomme ich und gehe ich denen nach oder nicht und gibt es dieses Zeichen oder jenes Zeichen. Das ist nicht der Weg, den uns das Neue Testament weist, sondern gebrauche dein Denken, sagt die Bibel. Wir sollen die Situation beurteilen aufgrund von klar definierten Maßstäben. Darum geht's. Gott gibt uns ganz klar definierte Maßstäbe durch, mit deren Hilfe wir unser Denken einsetzen wollen. Und damit ist jetzt nicht gemeint, und ich bitte das nicht zu verwechseln, dass wir eigenmächtig nach unseren Vorstellungen mit unserem Denken die Sache selber lösen wollen. Davor warnt uns die Bibel ja gerade. Sprüche 3, Vers 5 bis 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sagt die Bibel. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenk an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also ich soll mich nicht gerade auf meinen begrenzten Verstand verlassen, sondern ich soll vielmehr erkennen, wie eng mein eigener Horizont nur ist und dass mein Verstand eine Orientierung braucht, die weit über ihn hinausgeht. Wir brauchen eine richtige Orientierung, an der sich unser Verstand ausrichten kann. Wir brauchen Kriterien, wir brauchen Maßstäbe, mit denen unser Verstand arbeiten kann. Und von daher muss man sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer sein Denken gebraucht, der soll auch seine Bibel gebrauchen. Und das ist die zweite Regel. Zweite Regel, gebrauche deine Bibel. Paulus sagt, werdet verständig, was der Wille des Herrn ist. Und Gott hat seinen Willen schriftlich dokumentieren lassen. In 2 Timotheus 3, Vers 16 sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch vollkommen ausgerüstet ist für sein Leben in der Nachfolge Jesu. Gott hat seinen Willen dokumentieren lassen, schriftlich. Und schauen Sie, das ist wichtig. Wenn Gott einen bestimmten Willen für mein Leben hat, dann will er doch auch, dass ich ihn erfahre. Und wenn Gott will, dass Sie diesen Willen für Ihr Leben erfahren, dann wird er doch auch einen Weg finden, um Ihnen das mitzuteilen. Gott treibt mit uns doch kein Versteckspiel. Wenn man manche Leute beobachtet, wie sie nach dem Willen Gottes suchen, dann hat man den Eindruck, Gott ist derjenige, der ein großes Verstecken anzettelt und irgendwo hat er seinen Willen verborgen und jetzt muss der Mensch auf irgendwelchen geheimnisvollen Wegen, wie beim Ostereiersuchen, dahin kommen, dass er irgendwann möglicherweise diesen Willen findet. Warum sollte Gott das tun? Wenn Gott einen Willen für unser Leben hat, will er, dass wir ihn erfahren und wenn Gott will, dass wir diesen Willen erfahren, dann wird er uns auch einen Weg dahin zeigen. Und deswegen liebe ich diesen Psalm 32, Vers 8 so, wo Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist Gottes Ansage. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Und darum ist es so wichtig, dass wir Bibelkenntnis haben. Wer wissen will, was Gott will, muss wissen, was Gott sagt. Darum ist es wichtig, dass wir wissen, welche Stellen der Bibel auf welche Situation zu beziehen sind. Vieles hat Gott ganz klar gesagt. Nach einer Evangelisation, in der eine junge Dame zum Glauben kam, schrieb sie mir wenige Tage später und bedankte sich nochmal und sagte dann, es gibt aber eine schwere Prüfung für mich. Was soll ich tun? Ich habe einen Verlobten, aber er ist nicht Christ. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn heiraten oder nicht? Und dann schreibt sie, ich bete für ein Zeichen Gottes. Ich bete für ein Zeichen Gottes. Und sie sagt, ich vertraue darauf, dass Jesus mich führen wird, aber können Sie mir einen Rat geben? Welchen Rat können Sie mir geben? Ich habe der damit zurückgeschrieben, nur einen kurzen Auszug da. Ich habe gesagt, es gibt Situationen, da kann man den Willen Gottes nicht so leicht erkennen. In Ihrem Fall aber ist die Frage nicht so schwierig. Denn Gott hat in seinem ewig gültigen Wort eine klare Antwort darauf gegeben. Ein Christ soll, wenn er noch vor der Entscheidung steht, auf keinen Fall einen Nichtchristen heiraten. 2. Korinther 6, Vers 14. Ziert nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt und ihr gesagt, dass sie ihrem Verlobten die Chance geben muss, für sich selber diese Frage zu klären, unabhängig von dieser Ehefrage. Und dass sie sich nach meiner Überzeugung, dass sie ihn nicht heiraten könne, aber dass, wenn sie ihn freigäbe, vielleicht Gott Gnade gebe und er zum Glauben findet und sie ihn dann heiraten kann. Also in diesem Falle war die Sache relativ leicht zu beantworten. Ich habe gesagt, Sie müssen gar nicht auf ein Zeichen warten. Sie können gar nicht damit rechnen, dass Gott Ihnen ein Zeichen gibt, weil Gott in seinem Wort schon längst gesagt hat, wie Ihre Situation zu bewerten ist. Und ich denke, sie hat das auch gut verstanden. Also da greift die zweite Regel, gebrauche deine Bibel. Wer sein Denken richtig gebrauchen will, muss auch seine Bibel richtig gebrauchen. Denn nur die Bibel kann unser Denken in die richtige Richtung lenken. So, aber nun kann ich mir vorstellen, dass mancher ganz unruhig wird und sagt, ja, das ist ja schon klar, was Sie da sagen, das wusste ich auch vorher. Aber was mache ich jetzt mit diesen speziellen Fragen meines Lebens, für die die Bibel keine direkte Antwort parat hat? Darauf will ich doch eine Antwort. Spannen Sie mich nicht so auf die Folter. Also die Frage, die Thielicke gestellt hat, ne, welche der drei Damen soll es denn nun sein? Oder welchen Beruf soll ich wählen? Welche Ausbildung? Will Gott mich in die Mission rufen oder soll ich zu Hause als Missionar tätig sein? In welcher Stadt sollen wir leben? Sollen wir ein Haus kaufen? Sollen wir in der Wohnung leben? Wofür soll ich mich entscheiden in so vielen Fragen? Wie kann ich da den Willen Gottes für mein Leben herausfinden? Und da sage ich Ihnen jetzt eine dritte Regel. Erste Regel also, gebrauche dein Denken. Zweite Regel, gebrauche deine Bibel. Und jetzt kommt die dritte Regel. Und die lautet, gebrauche deine Wünsche. Ich sehe schon, dass einige etwas fragend mich anschauen. Ja, kann man das denn überhaupt so sagen? Kann das denn wahr sein? Die Bibel warnt uns doch immer wieder vor der Tücke unseres eigenen Herzens. In Sprüche 16, Vers 9, da heißt es, des Menschen Herz, er denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Ist doch sehr fragwürdig mit unseren Wünschen. Nun, ich will Sie schon mal gleich beruhigen. Einmal steht so etwas Ähnliches in Psalm 37, Vers 4, da heißt es, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also Gott will schon auch mit den Wünschen unseres Herzens arbeiten. Und die zweite Beruhigung ist die, dass ich die Anregung für dieses Verfahren mir nicht selber ausgedacht habe, sondern von John MacArthur bekommen habe, dem amerikanischen Pastor, und der steht nicht gerade im Verdacht, den menschlichen Eigensinn und das Trachten nach Erfüllung menschlicher Wünsche nun besonders zu unterstützen und zu fördern. Also gehen wir dem Gedanken mal nach. Heißt das, dass ich beim ersten Impuls, dem ersten Wunsch gleich folgen soll? Also nach dem Motto, wenn die ersten beiden Regeln nichts bringen, gebrauche dein Denken, gebrauche deine Bibel und ich finde die Antwort nicht, soll ich dann einfach zack nach dem ersten Wunsch gehen, den ich habe? So schnell geht es nicht. Sondern bevor Sie bei der Suche nach Gottes Willen Ihre Wünsche gebrauchen, müssen Sie erst noch ein Testverfahren durchlaufen. Jetzt kommt der Haken gewissermaßen. Und wenn Sie dieses Testverfahren jetzt mitmachen, dann können Sie die ganzen nächsten Wochen über fröhlich Ihren Wünschen folgen. Vorausgesetzt, Sie bestehen den Test. Sie brauchen also noch ein paar Minuten Geduld für das Testverfahren. Und bei diesem Testverfahren setzen wir nochmal die Bibel ein. Und zwar genau jene Stellen der Bibel, in Auswahl natürlich, an denen Gott sich ausdrücklich zu seinem Willen äußert. Und wenn Sie mitschreiben wollen, empfehle ich Ihnen einfach die Bibelstellen aufzuschreiben, dass Sie die zu Hause nochmal nachlesen können. Das ist die erste Testfrage. 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das Ganze aus der Umkehrung heraus formuliert finden wir bei 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also zur Umkehr, zur Bekehrung. Das ist ein ganz klarer Wille Gottes, eine eindeutige Willenserklärung. Die Bibel unterscheidet ja mindestens zwei verschiedene Sparten von Gottes Willen. Da ist einmal der souveräne Wille Gottes, den er in jedem Fall durchsetzt. Also wenn er einen Menschen erwählt und zum Ziel führt und bewahrt, das setzt er souverän durch. Oder dass Jesus das Endgericht halten wird, das setzt Gott souverän durch. Oder dass sein Volk Israel in sein Land zurückkehren wird, das ist Gottes souveräner Wille, das setzt er souverän durch. So, und dann gibt es den gebietenden Willen Gottes. Den finden wir zum Beispiel in den 10 Geboten. Gott will, dass keiner lügt. Gott will, dass alle den Feiertag heiligen und so weiter. Das ist der gebietende Wille und diesem gebietenden Willen Gottes kann man sich auch widersetzen. Und hier in 1. Timotheus 2, Vers 4 haben wir diesen gebietenden Willen Gottes vor uns. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und zwar zur Erkenntnis der Wahrheit über sich selbst, dass sie erkennen, ich bin ein verlorener Sünder, ich brauche, dass Jesus mich rettet und zur Erkenntnis der Wahrheit über Jesus. Dass er der Sohn Gottes ist, der durch sein Opfer, das er am Kreuz für uns gebracht hat, die Strafe für unsere Sünde bezahlt. Also, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Das ist der erste Wille Gottes für ihr Leben. Dass sie gerettet sind. Das ist der erste Wille Gottes für ihr Leben, dass sie gerettet sind. Das ist die erste Testfrage. Sind sie gerettet? Das heißt, haben sie die Wahrheit über sich selbst erkannt im Licht Gottes? Dass sie angewiesen sind auf seine Vergebung und ohne diese Vergebung auf ewig verloren werden in der Hölle. Und haben sie erkannt und für sich persönlich ergriffen, dass Jesus Christus der einzige Retter ist, weil er die Strafe für uns getragen hat. Das ist die erste Testfrage. Sind Sie gerettet? Denn das ist Gottes Wille. Und wenn Sie gerettet sind, dann gibt es noch eine Testfrage gewissermaßen 1b. Dann ist es natürlich auch Gottes Wille, dass Sie mit dieser Rettungsbotschaft zu den Verlorenen gehen. Denn wir haben ja gehört, Gott will nicht, dass einer verloren geht. Sondern er gibt uns den Auftrag, seine Rettungsbotschaft weiterzusagen. Also das gehört noch mit zu dieser Testfrage dazu. Sind Sie gerettet? Wenn Sie sagen ja, dann ist es Gottes Wille, dass Sie zu den Verlorenen hingehen, weil Gott nicht will, dass einer verloren werde. Und die Frage ist, tun Sie es? Also wir müssen nicht grübeln, was Gott möglicherweise in 5 Jahren mit uns vorhaben könnte, sondern wir sollen erst mal tun, was er uns jetzt sagt. Gott will, dass Sie gerettet sind. Sind Sie gerettet? Das ist die erste Testfrage. Jetzt die zweite Testfrage. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Also, ganz wichtig, Gott rettet uns nicht nur, um uns vor der Hölle zu bewahren, sondern Gott hat ja mit uns viel, viel mehr vor als seine Kinder. Er will mein ganzes Leben nach seinem Plan umwandeln. So hat es Paulus ja schon am Anfang unseres geliebten Epheserbriefes geschrieben, in Kapitel 1, Vers 3, Gott hat uns erwählt. Warum? Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Das ist Gottes Plan mit uns. Und in Römer 8, Vers 29 sagt Paulus, die Gott ausersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dass sie sollten gleich sein dem Bild seines Sohnes. Gott will uns verändern, Gott will uns hineingestalten in das Bild Christi. Das ist sein Wille. Und deswegen kann Paulus hier sagen, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und das ist ja auch das Thema ab Epheser 4 spätestens, dass Gott uns verwandeln will. Wir haben das ja gesehen in den Versen 4, 25 bis 32. Von der Lüge zur Wahrheit, vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn, vom Stehlen zum Spenden, vom zerstörenden Reden zum aufbauenden Reden, von natürlichen Lastern zu übernatürlichen Tugenden, haben wir alles studiert ab Epheser 4, 25 folgende. Das heißt, Gott will uns verwandeln. Gott will unsere Heiligung. Das ist sein Wille. Und wenn wir gleich zum Abendmahl gehen und vorher die Möglichkeit zur stillen Beichte geben, dann stellen wir uns das Doppelgebot gegenüber, das Jesus formuliert hat. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Zusammenfassung, was Heiligung bedeutet. Dass wir wachsen in der Liebe zu unserem Schöpfer und Vater durch Jesus Christus, zum lebendigen Gott, und dass wir wachsen in der Art und Weise, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, dem gläubigen Nächsten und dem ungläubigen Nächsten. Voller Liebe, Hingabe, Barmherzigkeit und Güte. Das ist Gottes Wille. Eure Heiligung, sagt Paulus. Und das ist eben jetzt die zweite Testfrage. Leben Sie in der Heiligung? Lebst du in der Heiligung? Ich habe ein hochinteressantes Interview gefunden mit dem früheren Segelweltmeister und Unternehmer Carsten Meyer, kommt auch aus der Nähe von Hannover. Und er erzählt in diesem Interview, dass er 1996 erst Christ geworden sei, also 24 Jahre nach seiner Weltmeisterschaft. Und dann wird er gefragt in diesem Interview, inwiefern hat sich was verändert in Ihrem Leben? Und er sagte, ich führe jetzt mein Leben zum Beispiel auf der Grundlage der 10 Gebote. Ich habe mir damals, als ich Christ wurde, vorgenommen, nie wieder zu lügen. Das ist für mich anfangs sehr schwierig gewesen. Aber jetzt macht es mir geradezu Freude. Und dann wird weiter gefragt, welche Veränderungen gibt es sonst weiter in Ihrem Leben? Er sagt, ich bin ausgeglichener geworden. Vor allen Dingen bin ich für meine Umwelt und besonders für meine Ehefrau wesentlich verträglicher geworden. Und die Angst vor dem Tod habe ich nicht mehr. Ich freue mich auf das ewige Leben mit Jesus Christus. Und was hat sich mit Ihrem Unternehmen geändert? Alle meine Mitarbeiter wissen, dass ich mich an Jesus Christus orientiere. Sie wissen, dass ich sie nicht anlüge und dass ich gleichzeitig Ehrlichkeit von Ihnen erwarte, gegenüber den Kunden und gegenüber den Lieferanten und gegenüber mir. Unser Unternehmensziel ist, fair, ehrlich und pünktlich zu sein und gleichzeitig qualitativ eine gute Leistung zu bieten. Also mein ganzes Leben, heißt das, soll verändert werden durch Christus. Soweit Carsten Meyer. Das meint die Bibel mit Heiligung. Und wie gesagt, das ist die zweite Testfrage. Bist du gerettet, war die erste. Zweite Testfrage, lebst du in der Heiligung? Jetzt kommt die dritte Testfrage. Insgesamt sind es 5. 1. Petrus 2, Vers 13 und 15. 1. Petrus 2, Vers 13 und 15. Da sagt der Apostel Petrus, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten, und dann kommen so die ganzen staatlichen Institutionen, und dann Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Zitat Ende. 1. Petrus 2, 13 und 15. Das heißt, Christen sollen den Mitmenschen in der Gesellschaft durch ihren Lebenswandel das Maul stopfen. Sollen ihre Kritik zum Schweigen bringen. Und dabei setzt Petrus eine Situation voraus, ich denke, die wir alle kennen. Die Zeitgenossen betrachten uns als Christen in der Regel kritisch. Viele von ihnen verhalten sich distanziert vom Glauben, haben Vorurteile gegen die Bibel und gegen alles Mögliche, wofür wir stehen. Schon die ersten Gemeinden in dem ersten Jahrhundert wurden als staatsgefährdend angegriffen. Und umso wichtiger ist es, sagt der Apostel Petrus, dass wir uns den Gesetzen des Staates unterordnen. Er sagt in Vers 16, wir sollen die Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit missbrauchen. Also wir sollen uns nicht auf unsere christliche Freiheit berufen, um unsere Gesetzesverstöße damit zu rechtfertigen. Gott will, dass seine Leute gegenüber der Welt ein glaubwürdiges Zeugnis abgeben. Das ist hier gemeint. Und wir werden noch sehen in Epheser 6, dass Paulus sagt, die gläubigen Arbeiter sollen, auch wenn sie ungläubige Chefs haben, gute Arbeit leisten. Gute Arbeit leisten. Und das wird etwa von den Christen in Russland immer wieder gesagt. Das unterscheidet die Christen. Das hat man auch unter den Kommunisten gesagt. Sie haben in der Regel ordentliche Ehen, sie sind nicht dem Alkohol verfallen und sie sind gute Arbeiter. Das ist genau das, was Petrus hier meint. Verstopft ihnen das Maul durch euren guten Lebenswandel. Das ist der Wille Gottes. Und deswegen sagt Paulus ja auch, dass die Ältesten einer Gemeinde einen guten Leumund gegenüber der Öffentlichkeit haben sollen. 1. Timotheus 3, Vers 7. Wir sollen das Salz der Gesellschaft sein, als Christen. Es gibt nur ganz seltene Fälle, wo wir Christen die Gesetze nicht akzeptieren dürfen. Und man kann das ganz einfach sagen. Welche Fälle sind das? Wenn die Gesetze etwas verbieten, was Gott fordert, dann dürfen wir den Gesetzen nicht gehorchen. Also wenn die Gesetze irgendwann Missionen verbieten oder wenn die Gesetze irgendwann eine ethische Bewertung der Homosexualität verbieten, dann dürfen wir diesen Gesetzen nicht gehorchen. Wenn die Gesetze verbieten, was Gott fordert, dürfen wir ihnen nicht gehorchen. Und der andere Fall, wenn die Gesetze etwas fordern oder erlauben, was Gott verbietet, auch dann dürfen wir ihnen nicht gehorchen. Wenn die Gesetze etwas fordern oder erlauben, was Gott verbietet, wenn die Gesetze Abtreibung erlauben, was Gott aber verbietet, dürfen wir ihnen nicht gehorchen. Wenn die Gesetze fordern, das Kaiseropfer zu bringen und den Kaiser als Gott anzubeten, wie das bei den ersten Christen war, dürfen wir ihnen nicht gehorchen. Dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber sonst, sagt Paulus, oder hier an dieser Stelle Petrus, in den politischen Dingen sollen wir uns dem Gesetzgeber unterordnen. Er sagt, unser Zeugnis wirkt umso stärker, wenn wir Christen uns als integre Staatsbürger bewähren. Und das ist eben die dritte Testfrage. Bist du ein glaubwürdiges Zeugnis gegenüber der Welt? Und auch in dem Sinne, dass du dich eben den staatlichen Institutionen unterordnest, soweit es von dir nicht verlangt, dem Willen Gottes zu widerstehen. Das ist die dritte Testfrage. Aber heißt das nun, das könnte man auf den ersten Blick meinen, wir sollen ganz unauffällig und grau und angepasst sein, wir sollen alles mitmachen, zu allem Ja und Amen sagen? Natürlich nicht. Und deswegen kommt die vierte Testfrage. Und die vierte Testfrage lautet, bist du bereit, um Gottes Willen zu leiden? Vierte Testfrage, keine Sorge, am Ende wiederhole ich es allen nochmal. Vierte Testfrage, bist du bereit, um Gottes Willen zu leiden? 1. Petrus 3, Vers 17. Es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. 1. Petrus 3, 17 und 1. Petrus 4, 19, ganz ähnlich, 1. Petrus 4, 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Was sagt Petrus hier? Er sagt, es kann Gottes Wille sein. Es kann Gottes Wille sein, in bestimmten Situationen, dass Christen leiden. Und zwar, dass sie leiden wegen ihres Dienstes für Gott. Weil sie Gutes tun, weil sie gute Taten vollbringen, weil sie im Sinne Gottes wirken. Und in 1. Petrus 4, 16 sagt Petrus, noch leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Das ist nicht so verwunderlich. Jesus hat seinen Nachfolgern von Anfang an klar gemacht, dass es zu Gottes Willen gehören kann, dass wir um seines Namens willen auch Leid tragen. Und deswegen hat Jesus etwa, als die Leute in seine Nachfolge treten, gesagt, beachtet es gut. Der Menschensohn, also Jesus selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Aber ich habe nichts. Und wenn ihr in meine Nachfolge eintretet, müsst ihr wissen, es kann ganz schön harte Zeiten geben. Ihr werdet angegriffen werden um meines Namens willen. Das ist auch Gottes Wille in manchen Situationen, dass wir um seines Namens willen leiden. Und wichtig ist nicht das Leiden um des Leidens willen, also dass wir ein bisschen leiden im Sinne einer Leidenstheologie, sondern es ist so, wir sollen Gottes Wahrheit in die Welt tragen. Und wenn wir Gottes Wahrheit in die Welt tragen, kann das zu Leid führen. Und wenn das passiert, dann sollen wir keinen Rückzieher machen, sondern wir sollen als Christen der Welt freundlich und fest entgegentreten. Mission heißt, dass ich einer gottlosen Welt ein gottesfürchtiges Leben entgegenlebe, eine gottesfürchtige Botschaft entgegenrufe. Und damit stoßen wir manchmal auf erstaunliche Zustimmung, aber oftmals auch auf ganz schön schweren Widerstand. Warum? Weil es zur Natur des Evangeliums gehört, dass es Widerstand auslöst. Ganz kleines Erlebnis vor wenigen Tagen in einer halb öffentlichen Situation wurde ich in einem kleinen Interview gefragt, unter anderem, was halten Sie für das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte? Und da habe ich geantwortet darauf, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und sofort meldete sich ein älterer Herr und sagte, so ein Quatsch, das glauben Sie wirklich, ist ja unerhört, ist ja unmöglich, kann doch gar nicht sein. Und dann gab es eine muntere Diskussion und es gab die Möglichkeit, noch das eine oder andere dazu zu sagen. Das war hier nur eine muntere Diskussion, da habe ich nicht gelitten, das hat mir eher Freude gemacht. Aber in anderen Situationen kann es dazu führen, dass wir ganz schön in Bedrängnis kommen. Auf alle Fälle zeigt es, die Botschaft des Evangeliums stößt auf Widerspruch. Und wer zum Leiden nicht grundsätzlich bereit ist, der wird irgendwann das Zeugnis verstummen lassen. Ja, Gott benutzt doch auch oft solche Drucksituationen, gerade um andere Menschen zum Nachdenken zu bringen. Da ist einer in der Schule, der sich zu Jesus Christus bekennt, zu seinem Wort bekennt, der es wagt, auch eine kritische Auseinandersetzung etwa zur Frage Schöpfung, Evolution zu führen. Und der kriegt vielleicht, wenn der Lehrer nicht fair ist, dafür ganz schön Druck. Und dann ist da ein anderer Mitschüler und der sagt, Menschenskinder, warum hält er das aus? Warum nimmt er das auf sich? Da muss mehr dran sein an dem, was er sagt. Oder wie oft haben das Geschwister aus Russland etwa berichtet, dass Verfolger durch das Zeugnis, durch das Leidenszeugnis der Christen nachdenklich wurden und auf diese Weise der eine oder andere Kommunist zum Glauben gekommen, weil die Christen bereit waren, um des Namens Jesu willen zu leiden. Also das ist die vierte Testfrage. Bist du bereit, um Gottes Willen zu leiden? Bist du bereit, Gottes Wahrheit auch gegen Widerstand zu bezeugen? Neulich hörte ich von einem schönen Filmtitel, der lautete »Nur tote Zeugen schweigen«. Das ist ein guter Titel für einen Krimi, nur tote Zeugen schweigen. Aber ich dachte, das ist auch ein gutes Predigtthema. Wir sind Zeugen Jesu Christi, aber wenn wir schweigen, dann sind wir tote Zeugen. Also, vierte Testfrage, bist du bereit, um Christi willen zu leiden? Und fünfte und letzte Testfrage, dann haben sie es geschafft. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus an euch. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Also Dankbarkeit und der Zusammenhang zeigt Dankbarkeit in Tateinheit mit Gebet. Denn dieser Dank soll ja auch ausgedrückt werden. Das ist es, was Paulus hier sagt. Das ist Gottes Wille. Seid dankbar für alles, denn das ist der Wille Gottes. Und das ist die fünfte Testfrage. Bist du Gott dankbar? Diese Aufforderung zeigt, Dankbarkeit ist mehr als ein Gefühl. Dankbarkeit ist eine bewusste Lebenshaltung. Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger, soll darin vorbildlich gewesen sein, dass er immer einen Grund fand, Gott zu danken. Er hat das wirklich ernst genommen. Und eines Tages haben die Leute mal reingelegt bei einer Sammlung, da ließ er seinen Hut durch die Reihen gehen und sie haben gesagt, mal sehen, jetzt legen wir mal nichts rein. Mal sehen, ob er dann immer noch dankt. Und der Hut kam zurück, er war leer, Spurgeon schaute hinein, er setzte zum Kollektengebet an, alle hielten den Atem an und Spurgeon sagte, Herr, ich danke dir, dass diese Ganoven mir wenigstens meinen Hut zurückgegeben haben. Wir sollen dankbar sein in allen Dingen. Bei so einem Hut geht es ja noch relativ leicht. Aber was ist, wenn Dinge schwerer werden, wenn wirklich schlimme Zeiten kommen? Der Herr sagt, er sagt es nicht nur an dieser Stelle, an vielen Stellen, seid dankbar in allen Dingen. Und ich denke, er sagt es deshalb, weil das so eine wichtige Grundhaltung ist. Wer Gott für alles dankt, der nimmt seine Verheißung ernst. Nämlich, dass Gott sagt, es muss meinen Leuten alles zum Guten dienen. Und wer sagt, Herr, ich danke dir, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich heule und innerlich rebelliere, aber ich danke dir, dann heißt das, ich nehme deine Verheißung ernst, dass du es gut mit mir meinst. Und wer Gott für alles Gute dankt, der macht damit deutlich, ich weiß mich abhängig. Ich bin abhängig von Gott. Und wenn ich ein herrliches Steak auf dem Teller habe und mich darüber freue, dann danke ich Gott und ich mache dadurch dem Herrn deutlich, ich weiß, Herr, im Letzten verdanke ich dieses Steak dir, deiner Fürsorge. Mit deinem guten Willen rechne ich. Und wenn ich über eine ganze Weile hinweg gesund sein darf, dann danke ich dir dafür, weil ich weiß, du schenkst es mir. Verstehen Sie, das ist Gottes Wille, dass wir dankbar sind in allen Dingen, dass wir das auch etwa unsere Kinder lehren, dankbar zu sein, in der Art und Weise, wie wir über die Dinge reden, dass wir nicht nur mosern und klagen und uns beschweren, sondern dass wir das auch thematisieren, wofür wir dankbar sind und worüber wir uns freuen. Und deswegen haben wir das ja eingeführt bei unserer Gebetsstunde vor der Bibelstunde. Da haben wir eine knappe halbe Stunde Zeit zum Beten und wir beten immer in zwei Runden. Die zweite Runde, da sammeln wir Fürbitteanliegen aus der Gemeinde und aus anderen Bereichen, aus der ganzen Welt. Aber die erste Runde, die wir dort miteinander beten, ist eine Dankrunde. Und wir sagen, wir wollen jetzt eine Runde lang nur danken. Das fällt uns manchmal schwer, weil uns dann die Bitten dann schon wieder ins Herz schleichen. Aber wir wollen das lernen, dem Herrn zu danken. Und das ist Gottes Wille, sagt Paulus. Dass wir dankbar sind dem Herrn in allen Dingen. Und ein dankbarer Lebensstil ist ein Lebensstil, der alle Alltagsereignisse auf Gott bezieht und ihm für alles dankt. So, und jetzt sind wir durch den Test. 5 Testfragen waren das. 5 Testfragen, ich habe Ihnen nachgewiesen, die richten sich alle ausdrücklich nach dem schriftlich erklärten Willen Gottes. Es hieß immer, das ist der Wille Gottes. Wir fragen nach dem Willen Gottes für unser Leben. Erste Frage, bist du gerettet? Zweite Frage, lebst du in der Heiligung? Dritte Frage, bist du ein glaubwürdiges Zeugnis für die Welt? Vierte Frage, bist du bereit, um Christi Willen zu leiden? Und 5. Frage, bist du Gott dankbar? Natürlich kann keiner von uns diese 5 Punkte in Vollkommenheit und Perfektion erfüllen, weil wir Sünder sind. Aber gemeint ist, willst du mit deinem Leben in diese Richtung gehen? Ist das die Grundrichtung, in die du dich sehnst, dass der Herr dich dahin zieht? Und wenn so diese 5 Punkte in Ihrem Leben vorhanden sind, dann frage ich Sie, wer bestimmt denn dann Ihr Leben? Wer bestimmt denn dann Ihren Willen, wenn diese 5 Punkte in Ihrem Leben vorhanden sind? Gott bestimmt Ihren Willen. Und wenn Gott Ihren Willen bestimmt, dann können Sie tun, was Sie wollen. Dann können Sie tun, was Sie wollen. Denn dann werden Sie wollen, was Gott will. Verstehen Sie, es ist ganz einfach. Wenn Gott Ihren Willen bestimmt, wenn diese 5 Punkte in Ihrem Leben greifen und gelten, dann machen Sie doch, was Sie wollen. Denn Gottes Willen bestimmt Ihren Willen. Und dann gilt diese 3. Regel. Gebrauche deine Wünsche. Genau so meint es Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott will dir geben, was dein Herz wünscht, wenn du deine Lust am Herrn hast. Das heißt, wenn du dich auf Gott als den Mittelpunkt deines Lebens stützt, wenn du diese 5 Testfragen positiv beantwortest, wenn du deine Freude daran hast, dem lebendigen Gott zu gehören und zu dienen, dann prägt er deinen Willen und dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht, weil dein Herz wünscht, was dein Herr wünscht. Natürlich, als Christen sind wir immer noch Sünder. Wir können unseren Wünschen nicht unbesehen folgen. Da schleichen sich dann noch 1000 Nebenwünsche in unser Herz. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir diesen ganzen Zirkel immer wieder durchlaufen. Da sind die Wünsche, Regel 3. Dann müssen wir das nüchtern prüfen mit unserem Denken, Regel 1. Und dazu brauchen wir dann die Bibel, Regel 2. Gebrauche dein Denken, gebrauche die Bibel, gebrauche deine Wünsche. Das geht immer wieder in diesen Prüfvorgang natürlich hinein, weil sich in unsere Wünsche noch so manches andere mischt. Aber das ist der Weg. Und wissen Sie, was dann passiert? Je länger wir in diesem Prozess leben, je mehr diese Denkweise zu unserer zweiten Natur wird, umso beständiger wird unser Denken und unser Wollen von der Bibel geprägt. Umso mehr werden unsere Wünsche im Laufe der Zeit von Gott bestimmt. Und umso mehr wird es passieren, dass unsere Wünsche immer mehr an die Wünsche Gottes heranwachsen. Dass wir immer mehr wollen, was Gott will. Und manchmal ertappt man sich doch dabei, dass man wirklich was will, was man vor Jahren so noch nicht gewollt hat. Und plötzlich merkt man, Mensch, hoppla, da hat Gott deinen Willen schon verändert an dieser Stelle. Also, darum ist es so lohnend, sich diesen 5 Testfragen zu stellen. Bist du gerettet? Lebst du in der Heiligung? Bist du ein glaubwürdiges Zeugnis für die Welt? Bist du bereit, um Christi Willen zu leiden? Und bist du Gott dankbar? Wenn das prinzipiell auf Sie zutrifft, dann können Sie tun, was Sie wollen. Auch Jesus übrigens, nur noch mal zur Bestätigung, hat dieses Prinzip gelehrt. In Johannes 15, Vers 7, ich bin froh, dass ich das da finde, sonst würde ich es auch kaum wagen, das so zu predigen. Da sagt Jesus Folgendes, Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Verstehen Sie, das ist das gleiche Prinzip, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wenn ihr diese 5 Testfragen bewegt in eurem Leben, wenn das euer Ziel ist, wenn ihr euch ausrichtet an mir, dann wird mein Wort eure Wünsche prägen und euer Denken prägen. Und dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch widerfahren. Denn es ist im Sinne Gottes gebetet. Und dann geht es weiter. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Das ist der nächste Satz. Wenn ihr von meinem Denken geprägt werdet, sagt Jesus, von meinem Geist bestimmt werdet, dann wird mein Wille euer Wille. Dann betet, was ihr wollt. Gott will es euch geben. Und dann wird euer Leben Frucht bringen für sein Reich und für die Ewigkeit. Ein großartiges Prinzip. Zum Schluss, wie das in der Praxis funktioniert, das kann man ganz wunderbar an einem lebendigen Beispiel sehen, ja, das John MacArthur einmal erzählt hat. Da kam ein junger Mann auf ihn zu und er sagte, John, ich weiß nicht, wohin Gott mich stellen möchte mit meinem Dienst. Und John MacArthur sagte ihm, also Marty, wenn du selber wählen könntest, was würdest du denn am liebsten wollen? Was würdest du denn wollen? Er sagte, oh, mein Volk, Israel liegt mir am Herzen. Ich spreche fließend Französisch und Paris ist ja so voll von Juden, die Jesus nicht kennen. Ich würde gern als Judenmissionar nach Paris gehen. Das war sein Wunsch. Und John MacArthur hat ihm natürlich auf den Zahn gefühlt, indem er ihm so ähnliche Testfragen gestellt hat, wie wir sie heute verhandelt haben. Und er sagt, Marty, hast du das befolgt? Und Marty hat gesagt, ja, ich bin ein Sünder, aber ich glaube ehrlich, dass das die Richtung ist, in die mein Leben geht. Da hat John MacArthur gesagt, gute Reise. Ja, los, was wartest du hier noch? Und der Marty sagte, aber erst muss ich doch 42 Missionsgesellschaften anschreiben. John MacArthur sagte, nee, warum denn? Geh einfach. Und Marty sagt, aber das ist doch nur so ein Wunsch von mir. Ja, dann vertrau darauf, dass er von Gott kommt. Und jetzt ab mit dir. Er trat einer Glaubensmission bei und meldete sich für Frankreich. Und die Gemeinde von John MacArthur hing dann ein großes Schild in der Kirche auf. Marty Wolf geht nach Frankreich. Wir sammeln. Und dann kam das ganze Geld zusammen, das er brauchte. Und heute dient er Christus in Kanada. Was war passiert? Nun, nachdem er erstmal der richtige Mann war, war sein Einsatzort kein großes Problem. Er arbeitet nämlich jetzt unter französischsprachigen Juden in Montreal. Eigentlich genau sein Wille. Er hatte die richtige Idee, ob nun französischsprachige Juden in Paris oder französischsprachige Juden in Montreal. Marty hatte die richtige Idee, Gott Projekten in der nächsten Zeit vor sich haben. Wenn das die Haltung Ihres Herzens ist, was Sie hier im Wort Gottes gesehen haben, dann können Sie wirklich getrost voran uns doch nicht an der Nase herum seinen Willen erkennen. Gott will unser Herz immer mehr mit seinem Willen durchdringen. Und dann ist es dem Herrn eine Freude, die Wünsche unseres Herzens zu erfüllen, die er vorher dort hineingeprägt hat. Ihm sei alle Ehre. Ihm dürfen wir vertrauen. Er macht alles gut. Amen. Lassen Sie uns jetzt das Lied aus den grünen Büchern